Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi, mein Name ist Susanne. Nach jeder Sonntagsfolge bleiben oft Fragen offen. Nicht unbedingt zum Fall selbst, sondern zu der Zeit, in der er passiert ist. Genau darum geht es hier. Bei Hinter der Geschichte. Gemeinsam schauen wir uns an, welche historischen, gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Hintergründe hinter den Fällen stecken. Und falls ihr Folge 10 gehört habt, dann wisst ihr, dass es um Vera Brühne ging, was ein reiner Indizienprozess war. Und ich mich gefragt habe, okay, wie laufen denn Indizienprozesse ab und was ist denn da die Schwierigkeit dahinter? Also letztendlich könnt ihr diese Folge hören, ohne die komplette Hauptfolge zu hören, um trotzdem vielleicht das ein oder andere Interessante zu entdecken. Aber um eine Verbindung zum Fall zu bekommen, bietet sich natürlich an, Folge 10 zu hören. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einmal an. Ich habe mich natürlich gefragt, ob ein Gericht die Wahrheit überhaupt vollständig erkennen kann. So, der Grundgedanke dahinter ist tatsächlich, dass ein Strafgericht sucht nicht nach einer absoluten Wahrheit, sondern nach einer rechtlich belastbaren Rekonstruktion einer vergangenen, ja, oder eines vergangenen Geschehens. Drücken wir es mal lieber so aus. Richter waren ja bei der Tat nie dabei, also die können das nicht genau wissen, die müssen halt bewerten. So, und sie müssen aus den vorhandenen Beweisen ein möglichst vollständiges Geschehen oder Bild entwickeln. Jede Gerichtsverhandlung beruht deshalb auf Informationen, die unvollständig oder fehlerhaft sein können. Also das ist halt gar nicht so einfach. Man hat sich tatsächlich bereits im römischen Recht die Frage gestellt, okay, wie bekomme ich denn die Wahrheit vor Gericht raus? Wie kann ich die denn feststellen? Im Mittelalter galt häufig das Geständnis als Königin der Beweise, so nannte man das damals. Um Geständnisse zu erzwingen, wurde in vielen Regionen Folter eingesetzt. Und erst mit Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde Folter zunehmend abgeschafft und die Beweiswürdigung reformiert. Also, dass man sich halt wirklich so grundlegende Gedanken gemacht hat, okay, wie komme ich denn tatsächlich zu einem richtigen Geständnis oder wie kann ich meine Beweise dazu benutzen, um jemanden zu verurteilen? Seit dieser Zeit gewann dann die freie richterliche Beweiswürdigung an Bedeutung. Also nicht einzelne Beweismittel entscheiden automatisch über Schuld oder Unschuld, sondern wirklich die Gesamtschau. Und das ist schon entscheidend. Warum aber trotzdem die Wahrheit schwer festzustellen ist, liegt dann an folgenden Sachen. Also Straftaten liegen oft Wochen, Monate oder sogar Jahre zurück. Erinnerungen verändern sich dann mit der Zeit und Zeugen nehmen dieselbe Situation unterschiedlich wahr. Das ist halt auch immer ein Problem, weil jeder ein anderes Empfinden hat. Menschen können sich natürlich auch irren, ohne bewusst zu lügen. Die empfinden dann einfach etwas als Wahrheit, obwohl es anders geschehen ist. Geständnisse können falsch sein, etwa durch Druck, Erschöpfung oder falsche Überzeugung. Und dann natürlich Sachverständigengutachten spiegeln jeweils den jeweiligen Stand der Wissenschaft wider und können später durch neue Erkenntnisse korrigiert werden, weil sich alles weiterentwickelt, wie wir wissen. Technische Beweise wie zum Beispiel die DNA-Spuren erhöhen die Genauigkeit, beantworten aber ebenfalls nicht jede Frage eines Falles. Und dann kommt natürlich noch der juristische Maßstab hinzu. Im deutschen Strafprozess gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Das hat man bestimmt schon mal gehört. Und hier bedeutet das Ganze, verurteilt werden sollen nur, wenn das Gericht nach der Hauptverhandlung von der Schuld überzeugt ist. Man geht halt davon aus, also verurteilt werden soll nur, wenn das Gericht nach der Hauptverhandlung von der Schuld überzeugt ist. So. Wiederum bedeutet das, absolute Gewissheit verlangt das Recht nicht. Und das ist dann halt schon wieder so eine schwierige Aussage. Also sie ist bei vergangenen Ereignissen oft unerreichbar, weil wenn etwas so lange zurückliegt, kann man nicht mit absoluter Gewissheit sagen, dass etwas tatsächlich so gewesen ist, weil sich dann natürlich Fehler einschleichen können. Und das ist so die Problematik bei der Beweisführung. Entscheidend ist eine Überzeugung, die vernünftige Zweifel ausschließt. Das ist der Hintergrund, warum dann ein Urteil gefällt wird. Dann kommt man natürlich unweigerlich zu der Frage, wie kann es dann trotzdem zu Justizirrtümern kommen? Das ist eigentlich dann gar nicht so kompliziert zu beantworten, weil vielleicht tauchen neue Beweise auf, erst Jahre später, die man, als der Fall verhandelt worden ist, noch nicht hatte. Na klar, dann bewertet man das Ganze nochmal neu. Forensische Methoden entwickeln sich weiter. Oder aber auch frühere Gutachten können sich als fehlerhaft erweisen. Zeugen widerrufen Aussagen oder erinnern sich anders, hat man auch öfter mal gehört. Und Ermittlungen können früh auf eine bestimmte Theorie sich festlegen. Man entwickelt dabei dann einen sogenannten Tunnelblick, wodurch entlastende Hinweise weniger Beachtung finden. Also das bedeutet, man hat halt tatsächlich schon seine klar vorgefertigte Meinung und ermittelt dann in diese Richtung. Und obwohl Gerichte nach klaren rechtsstaatlichen Regeln, Beweiserhebung und Kontrollen arbeiten, bleibt jedes Urteil eine Entscheidung über ein vergangenes Geschehen, das sich nie vollständig beobachten ließ. Ich denke, gerade diese Grenze macht verständlich, warum Justizirrtümer trotz eines sorgfältigen Verfahrens nie völlig ausgeschlossen werden können. So, der Grundgedanke ist dann tatsächlich hier auch, also Justizirrtümer sind so, ja, tatsächlich so alt wie die Rechtsprechung selbst. Dort arbeiten Menschen und Menschen können sich bekanntlicherweise immer mal wieder irren. Das passiert einfach. Sie entstehen selten durch eine böse Absicht, sondern meist durch eine Verkettung, ja, mehrerer Fehler. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass jeder Verfahrensschritt von den Ermittlungen bis zum Urteil, kann unbeabsichtigt zu Fehlentscheidungen beitragen. Das Problem ist natürlich auch die menschliche Wahrnehmung tatsächlich in so einen Prozessen. Also Erinnerungen verändern sich mit der Zeit. Man bemerkt das, glaube ich, bei sich selber immer. Wenn ein Geschehen gerade frisch passiert ist, erinnert man sich am nächsten Tag wahrscheinlich super gut daran. Eine Woche später sieht das dann schon anders aus. Aber wie sieht es dann, ich sag mal, ein Jahr, zwei, drei Jahre später aus? Das verblasst und ja, verändert sich einfach. Ich glaube, das kann man ganz gut bei sich selber beobachten. Und tatsächlich ist das in Gerichtsverfahren ähnlich. Und das ist natürlich schon, ja, eine Problematik einfach. Und natürlich kommt auch dazu, dass man sich mit anderen Menschen unterhält und die Gespräche beeinflussen einfach auch tatsächliche Zeugen oder Medienberichte können die Erinnerungen beeinflussen. Stress oder Angst während einer Tat verschlechtern auch häufig die Wahrnehmung und Menschen können von ihrer Erinnerung überzeugt sein und sich trotzdem irren. Das ist so das Problem. Also wenn man ganz fest davon überzeugt ist, dass irgendetwas ganz genau so passiert ist und dann unterhältst du dich, gerade so einer Familie passiert es ja öfter, dann unterhältst du dich mit deinen Freund, Freundin, was auch immer und dann, nein, das war doch ganz anders. Genau das, man selbst hat es anders wahrgenommen und das ist natürlich das nächste Problem in so einer Zeugenaussage. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass nicht jedes Geständnis tatsächlich wahr sein muss. Und es bedeutet auch nicht automatisch Schuld. Also gerade falsche Geständnisse entstehen beispielsweise durch lange Vernehmungsdruck oder psychische Belastung, Angst, Wunsch, eine belastende Situation zu beenden oder aber, dass die Befragung suggestiv ist. Gerade in internationalen Justizfällen zeigt sich doch, dass später durch DNA-Beweise zahlreiche falsche Geständnisse tatsächlich widerlegt worden sind. Was auch ganz klassisch eine Rolle spielt, ist tatsächlich, das nennt sich Bestätigungsfehler. Und zwar bedeutet das, dass Menschen unbewusst nach Informationen suchen, die ihre erste Vermutung bestätigen. Widersprechende Hinweise erhalten dann oft weniger Aufmerksamkeit, weil man möchte, dass etwas genauso ist wie die erste Annahme. Und hat sich dann eine Ermittlungsrichtung erstmal etabliert, wird diese häufig immer weiter verfolgt. Also man kommt dann zum nächsten Problem, dass man tatsächlich einen Tunnelblick entwickelt. So, und Ermittlungen konzentrieren sich dann zunehmend wirklich auf einen Verdächtigen und man verliert wirklich den Weitblick. Vielleicht könnte es auch jemand anders gewesen sein und das macht das Ganze sehr, sehr problematisch. Alternative Täter oder andere Erklärungen geraten aus dem Blick. Und dieser Effekt ist international gut dokumentiert und gilt als eine der häufigsten Ursachen von Fehlurteilen, also tatsächlich gar nicht so selten. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar die Grenzen der Sachverständigen. Es ist tatsächlich so, Gutachten beruhen immer auf dem jeweiligen Stand der Wissenschaft. So, und die Wissenschaft entwickelt sich nun mal ständig weiter. Das kann in einer Beweiskette oder einer Beweisführung natürlich auch problematisch werden. Methoden, die früher als zuverlässig galten, werden dann später teilweise verworfen. als Beispiele denken wir jetzt einfach nur mal an die Blutgruppenanalyse. Das hat sich alles weiterentwickelt. Haarvergleich ohne DNA, mit DNA jetzt, Bissspurenanalyse, Handschriftenvergleich. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, wo die Wissenschaft einfach aktuell viel, viel weiter ist. Und wer weiß, wo die Wissenschaft in 20 Jahren steht. Also von daher, da ist immer Bewegung drin. Und viele dieser Methoden werden dann heute deutlich kritischer bewertet als noch vor Jahrzehnten. Und natürlich werden Indizien auch unterschiedlich bewertet. Das darf man auch nicht vergessen. Das nächste Problem, was wir haben, ist Zeitdruck und strukturelle Grenzen. Das bedeutet, dass Ermittlungsbehörden oft unter erheblichen Druck arbeiten müssen oder schwere Verbrechen erzeugen sowieso öffentliche Erwartungen. Also man will den Täter schnell finden. Und manchmal bedeutet nicht schnell, dass man zum richtigen Ergebnis kommt, weil man halt tatsächlich unter Druck steht. Beweise gehen dabei auch manchmal verloren. Das ist auch eine ganz große Problematik in der Sache. Zeugen sterben oder erinnern sich schlechter. Und nicht jeder Tatort lässt sich vollständig rekonstruieren. Also wenn man das tatsächlich mal betrachtet, sieht man ja, wie viele Punkte dazugehören, um einen Prozess zu führen, eine Beweiskette zu bilden und so weiter und so fort, wo tatsächlich halt Fehler passieren können. Und da muss man tatsächlich sagen, wenn Gerichte also mit unvollständigen Informationen arbeiten müssen, stellt sich eine weitere Frage. Wie entscheidet ein Gericht eigentlich, wenn es keinen eindeutigen Beweis gibt? Und genau hier kommen sogenannte Indizienprozesse zum Spiel. Und dann können wir tatsächlich den Bogen zurückspannen zu Folge 10 Vera Brüner, wo man tatsächlich einen kompletten Indizienprozess hatte. Und deshalb macht es das Thema ja auch erschreckend, aber auch irgendwo total spannend. Also gerade bei reinen Indizienprozessen hat man keinen unmittelbaren Tatnachweis. Das macht die ganze Sache natürlich schwieriger. Es existieren beispielsweise keine glaubwürdigen Geständnisse, keine Augenzeugen der Tat oder auch ja keine Videoaufnahmen. Stattdessen stützt sich das Gericht auf reine Indizien, also mittelbare Beweise, aus denen auf den Tathergang geschlossen wird. Und das macht es halt wirklich schwierig und muss dann umso genauer gearbeitet werden. So, und dann kommt man zu der Frage, was sind denn Indizien eigentlich? Also ein Indiz beweist die Tat nicht unmittelbar, sondern weist nur darauf hin. Zum Beispiel DNA-Spuren am Tatort, Fingerabdrücke, Handy- oder Standortdaten, Blutspuren, Kauf von Tatwerkzeugen, ungewöhnliches Verhalten nach der Tat, widersprüchliche Aussagen, Motiv oder aber auch ein fehlendes Alibi. Keines dieser Indizien beweist für sich alleine die Täterschaft. Erst ihre Gesamtheit kann ein belastbares Bild ergeben, also Indizienkette. Das wiederum bedeutet, mehrere voneinander unabhängige Indizien sollen sich gegenseitig stützen. Also wie schon vorhin gesagt, eins allein reicht nicht aus. Und das Ziel ist hier eine geschlossene Beweislage, bei der vernünftige Zweifel ausgeschlossen sind. Und fehlt ein wichtiges Glied oder passt irgendein Indiz nicht ins Gesamtbild, kann die Überzeugung des Gerichtes erschüttert werden. In Deutschland gilt dann auch der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Da gibt es einen extra Paragraphen dafür. Also das Gericht entscheidet dann nicht nach einer festen Punkteliste oder einem mathematischen Schema. Richter müssen alle Beweise in ihrer Gesamtheit würdigen. Das ist ganz wichtig, dass man das vielleicht weiß. Und dabei müssen sie ihre Schlussfolgerungen nachvollziehbar auch begründen können. Also man kann das jetzt nicht einfach so nach Gutdünken, sondern das muss halt wirklich gut nachvollziehbar sein. Das Urteil muss erkennen lassen, warum belastende und entlastende Umstände unterschiedlich bewertet wurden. So, und dann kommt man natürlich dazu, warum Indizienprozesse eigentlich so besonders anspruchsvoll sind und man dort wirklich diese geschlossene Kette braucht. Also es gibt ja nicht den einen entscheidenden Beweis. Jedes einzelne Indiz kann auch eine andere Erklärung haben. Und die Herausforderung besteht halt darin, Zufälle von tatsächlichen Zusammenhängen zu unterscheiden. Und je komplexer der Fall, desto größer ist die Bedeutung einer sorgfältigen Gesamtwürdigung. Und desto schwieriger ist es natürlich, das auch gut nachvollziehen zu können. So typische Fehlerquellen sind halt tatsächlich die Überbewertung einzelner Indizien, Rückschaufehler. Das bedeutet, kennt man das spätere Ergebnis, erscheinen frühere Ereignisse oft eindeutiger, als sie tatsächlich waren. So Bestätigungsfehler, wie wir schon gehört haben, oder aber ein Kettenfehler insgesamt. Das wiederum bedeutet, es ist ein zentrales Indiz falsch oder fehlerhaft interpretiert, kann die gesamte Schlussfolgerung ins Wanken geraten. Das heißt, die Kette ist nicht mehr schlüssig. Aber man muss tatsächlich auch dazu sagen, dass viele bekannte Kriminalfälle auf reinen Indizien beruhen. Und gerade in solchen Verfahren wird häufig darüber gestritten, oder die Indizien tatsächlich eine geschlossene Kette bildeten oder ob alternative Erklärungen bestehen. Das hat man ganz klar halt auch in dem Fall von Vera gesehen. Deshalb stehen Indizienurteile oft auch Jahre oder Jahrzehnte später erneut im Mittelpunkt öffentlichen oder öffentlicher Debatten. Insbesondere dann, wenn es neue Beweise oder wissenschaftliche Erkenntnisse hinzukommen. Als nächsten Punkt hätte ich dann noch tatsächlich den Einfluss der Medien. Das konnte man auch ganz gut an dem Fall Vera Brühne sehen oder sehr eindrucksvoll sehen. In Strafverfahren berichtet halt jeder darüber, jeder Journalist, jeder Reporter im Internet, in Zeitungen, im Fernsehen. Also man kann das dann gerade bei großen und spannenden Fällen bekommt die Öffentlichkeit relativ viel von mit, und das Problem dabei ist natürlich, dass sich da auch so eine Meinung bildet, ob die dann der Wahrheit entspricht oder nicht, ist immer dahingestellt. Das beeinflusst aber natürlich auch, also Medien prägen tatsächlich maßgeblich, wie ein Fall wahrgenommen wird. Das wiederum bedeutet natürlich, dass zwischen der juristischen Wahrheitsfindung und der öffentlichen Meinung nicht unbedingt eine Übereinstimmung stattfinden muss. Medien schaffen öffentliche Aufmerksamkeit, bringen aber auch viele negative Sachen dann mit sich. Das muss man natürlich dann auch sagen. Also besonders schwere und ungewöhnliche Straftaten stoßen sowieso auf großes Interesse, und daher hat man auch eine große Berichterstattung. Und die Berichterstattung beginnt häufig bereits mit den ersten Ermittlungen. Und zu diesem Zeitpunkt sind viele Fragen noch völlig unklar. Dennoch entstehen oft früh die ersten Bilder davon, wer Täter oder wer Opfer sein könnte. Und dann sind wir natürlich bei der Gefahr der Vorverurteilung. Beschuldigte werden in der Öffentlichkeit dann teilweise schon vor einem Urteil als schuldig angesehen. Schlagzeilen und zugespitzte Darstellungen können diesen Eindruck auf jeden Fall verstärken. Und dann, ja klar, gilt die Unschuldsvermutung rechtlich bis zur rechtskräftigen Verurteilung, aber in der öffentlichen Wahrnehmung tritt sie dann jedoch häufig in den Hintergrund. Und da muss man natürlich auch sagen, dass die Zeit sich halt einfach verändert hat. Also früher prägten vor allem Zeitungen und der Rundfunk die öffentliche Meinung, aber das menschliche Gedächtnis funktioniert nicht wie eine Kamera. Also Erinnerungen werden bei jedem Abruf teilweise neu rekonstruiert. Mit der Zeit können sich dann die Details verändern oder verloren gehen. Und gerade durch Medien, also egal wovon wir da reden, ob das jetzt nun Fernsehen, Zeitung, Internet oder wie auch immer ist, werden natürlich die eigenen, ich sag mal, Bilder im Kopf beeinflusst, die eigene Erinnerung verändert sich dadurch, weil das beeinflusst halt den Menschen. Dann kommt hinzu, dass besonders schwierig die Wiedererkennung unbekannter Personen ist. Also gerade wenn ich an die Fahndungsbilder denke, die man des Öfteren irgendwo sieht. Ich persönlich würde jetzt mal denken, ich würde darauf niemanden wirklich ganz klar identifizieren können. Dann kommt es natürlich dann aber auch zu Falschidentifizierungen. Und die gehören wiederum international zu den häufigsten Ursachen für später aufgehobene Fehlurteile. Aus diesem Grund gelten natürlich heute strengere Regeln für Wahlbildlichtvorlagen und die Gegenüberstellung. Und dann bin ich tatsächlich auf noch einen ganz wichtigen Punkt in meiner Recherche gestoßen, auf den hätte ich so gar nicht, wäre ich nicht drauf gekommen. Und zwar der Einfluss auf das Gericht. Darüber denkt man ja tatsächlich nie nach, ne? Und zwar ist es so, dass Richter zwar ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden sind. Entscheidungen dürfen nicht von öffentlicher Stimmung abhängig sein. Aber Richter sind ebenfalls ein Teil der Gesellschaft. Und besonders aufregende Verfahren finden unter großer medialer Beobachtung statt. Und Richter sind halt einfach auch nur Menschen. Natürlich versucht die Justiz deshalb bewusst, ihre Unabhängigkeit zu wahren und Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der Beweise zu treffen. Aber auch wenn das jetzt viele Punkte waren, die tatsächlich einen zum Nachdenken wahrscheinlich bringen, inwieweit ein Urteil, gerade wenn es rein auf Indizien beruht, halt auch wirklich gerecht ist, gibt es natürlich auch Sachen, die sich im Wesentlichen verändert haben. Also nicht nur die Wissenschaft hat sich verändert, aber auch die gesellschaftliche Vorstellung entwickeln sich weiter. Und man hat einfach eine höhere Sensibilität für Fehlurteile. Man schaut da einfach genauer hin. Das macht schon vieles aus. Stärkere Bedeutung der Unschuldsvermutung in öffentlichen Diskussionen. Also man verurteilt vielleicht nicht so leichtfertig Menschen. Geständnisse werden natürlich auch einfach kritischer betrachtet. Man hat einfach ein größeres Bewusstsein für Fehlerquellen bei Zeugenaussagen. Und höhere Anforderungen an die Qualität forensischer Gutachten. Auch das macht uns das tatsächlich ein bisschen einfacher aktuell. Wichtig ist dabei, die zugrunde liegenden Straftatbestände ändern sich dadurch nicht. Wohl aber der Blick darauf, wie Beweise bewertet werden sollten. So, und dann kommt man natürlich auch wieder zu den Medien. Es gibt neue Formate, also Dokumentationen, die einfach Fälle viel mehr genauer betrachten. Auch Podcasts gehören dazu, investigative Recherchen. Archivöffnungen führen regelmäßig dazu, dass alte Fälle erneut öffentlich diskutiert werden, und das ist auch gut so. Dabei entstehen häufig dann neue Fragen. Wurde damals richtig ermittelt? Wurden Beweise übersehen? Würde ein Gericht heute genauso entscheiden? Aber man muss auch ganz klar sagen, nicht jedes umstrittene Urteil ist auch ein Fehlurteil. Dass ein Urteil kontrovers diskutiert wird, bedeutet nicht automatisch, dass es falsch war. Umgekehrt zeigt die Geschichte, dass einige rechtskräftige Urteile später tatsächlich aufgehoben werden mussten. Gerade deshalb sind rechtskräftige Möglichkeiten zur Überprüfung so bedeutsam geworden. Bei der Überlegung muss man natürlich auch das Thema Wiederaufnahmeverfahren sich einmal ansehen. Und zwar, der Rechtsstaat braucht Rechtssicherheit und Verfahren können nicht beliebig oft neu geführt werden. Gerade deshalb gelten hohe gesetzliche Hürden für eine Wiederaufnahme, was es aber auch manchmal sehr schwierig macht. Nur wenn neue, erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorliegen oder besondere gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein abgeschlossenes Verfahren erneut aufgerollt werden. Justiz lebt nun mal von Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass Gerichte unfehlbar werden. Es entsteht dadurch, dass Fehler erkannt werden und, so wie rechtlich möglich, korrigiert werden können. Die Möglichkeit, alte Urteile kritisch zu überprüfen, ist daher kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates. Und dann komme ich nochmal zum Fall Vera Brühne zurück. Warum fasst der Fall so gut? Der Prozess gegen Vera Brühne zählt bis heute zu den bekanntesten und umstrittensten Strafverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bis heute wird diskutiert, ob das Urteil auf einer ausreichenden sicheren Beweislage beruhte. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwierig Wahrheitsfindung vor Gericht sein kann. Es handelt sich bei dem Prozess um einen ganz klassischen Indizienprozess. Es gab also keine unmittelbaren Tatzeugen. Die Verurteilung beruhte überwiegend auf einer Vielzahl von Indizien und das Gericht musste aus einzelnen Beweisen ein Gesamtbild entwickeln. Und genau dadurch wurde der Prozess später immer wieder Gegenstand juristischer und historischer Diskussion. Des Weiteren haben wir dann die Beweislage. Die Beweiskette wurde bereits während des Prozesses unterschiedlich bewertet. Kritiker sahen einzelne Indizien als nicht ausreichend belastbar an. Befürworter des Urteils argumentierten, dass erst die Gesamtheit der Indizien die Überzeugung des Gerichts begründete. Der Fall verdeutlicht damit die Schwierigkeiten eines Indizienprozesses. Auch im Fall Vera Brühne haben wir natürlich Zeugenaussagen, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig wurden Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit einzelner Aussagen später immer wieder hinterfragt. Der Fall zeigt, wie entscheidend die richterliche Bewertung von Zeugenaussagen sein kann. Also das ist wirklich ein super Beispiel für das Ganze. Dann haben wir natürlich Sachverständige und kriminaltechnische Möglichkeiten damals, die wie folgt aussahen. Also Anfang der 1960er Jahre war deutlich begrenzter, als das heute der Fall ist. Und viele moderne forensische Methoden, insbesondere DNA-Analysen, standen damals noch nicht zur Verfügung. Der Fall wird deshalb häufig unter der Frage diskutiert, welche zusätzlichen Erkenntnisse heutiger Technik möglicherweise hätte liefern können. So. Und die entscheidende Rolle der Medien. Das ist in dem Fall auch eine ganz große Geschichte gewesen. Der Prozess fand unter enormer öffentlicher Aufmerksamkeit statt. Also Vera Brühne wurde zu einer der bekanntesten Angeklagten der Bundesrepublik. Die Berichterstattung konzentrierte sich nicht nur auf den Tatvorwurf, sondern stark auf ihre Person und ihr Privatleben. Gerade ihr Lebensstil und ihr öffentliches Bild spielten in der Berichterstattung eine große Rolle. Ein Aspekt, der aus heutiger Sicht vielfach kritisch betrachtet wird. Und dieser Fall zeigt dann eindrucksvoll, wie Medien die Wahrnehmung eines Strafverfahrens mitprägen können. Darüber hinaus gab es natürlich jahrzehntelange Diskussionen. Auch nach Rechtskraft des Urteils riss die öffentliche Debatte nie vollständig ab. Journalisten, Juristen und Historiker bewerten den Prozess immer wieder neu. Bücher und Dokumentationen sorgten dafür, dass der Fall über Jahrzehnte präsent blieb. Dabei ging es weniger darum, den Prozess neu zu führen, sondern um die Frage, ob das damalige Urteil unter der damaligen Bedingung überzeugend begründet war. Und genau deshalb ist der Fall Vera Brühne weit mehr als ein historischer Kriminalfall. Er zeigt beispielhaft, wie komplex die Wahrheitsfindung vor Gericht sein kann und warum manche Urteile auch Jahrzehnte später noch Anlass zur Diskussion geben. Gerade darin liegt seine bleibende historische Bedeutung. Ich denke, Geschichte besteht oft mehr als nur aus Ereignissen, über die wir sprechen. Manchmal sind es gerade die Hintergründe, die vieles erst verständlich machen. Und aus diesem Grund war es mir tatsächlich wichtig, diese Folge heute darüber zu machen und nochmal einiges aufzuklären und vielleicht auch mal zum Nachdenken noch anzuregen. Wie immer findet ihr natürlich einiges an Informationen, Zeitungsartikel oder aber auch Bilder zu dem Hauptfall, als auch zu dieser Folge unter was bleibt unterstrich Podcast auf Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und vielleicht hören wir uns ja nächsten Sonntag schon wieder bei was bleibt. Macht's gut und tschüss.